So the title of your book speaks about sex, but maybe let's postpone that topic for a bit later and just start with another topic first.
Der Titel Ihres Buches erwähnt Sex, aber lassen Sie uns das Thema erstmal auf später verschieben und uns einer anderen Frage widmen. Ein Thema, welches in der Schweiz in den letzten Monaten und Jahren immer wieder verhandelt wurde, ist der Vaterschaftsurlaub. Die Schweiz ist das einzige Land in Europa, welches keinen solchen kennt. GegnerInnen eines bezahlten Urlaubs für Väter sagen, der freie Markt würde dieses Bedürfnis schon regeln. Sei ein Vater wertvoll für ein Unternehmen, so würde dieses selbst entscheiden, ob und wie lange dieser frei bekomme. Eine Gesetzgebung in diesem Sinne sei nicht nötig. Warum widersprechen Sie dieser Behauptung, dass der freie Markt sich den sozialen Bedürfnissen von Männern und auch von Frauen annehmen wird?
Okay, so this is a very important part of the book, and it has to do with what economists call statistical discrimination.
Das hat mit der sogenannten statistischen Diskriminierung zu tun. Diese besagt, dass Arbeitgebende statistische Merkmale einer demografischen Gruppe zu Rate ziehen bei der Entscheidung, wen sie einstellen wollen. Davon betroffen sein können Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Alters. Im Zusammenhang mit Ihrem Beispiel geht es um statistische Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Aus sozialen, kulturellen, rechtlichen oder historischen Gründen ist es auch heute noch so, dass es oft die Mütter sind, welche zu Hause bleiben, solange die Kinder noch klein sind. Wenn ein Unternehmen eine neue Person anstellen will, so beurteilt es eine Frau als weniger wertvoll, da eine Investition in sie verloren gehen könnte, sobald sie Kinder hat. In diesem Modell liegt der einzige Grund für ein Unternehmen, eine Frau anzustellen, darin, dass sie weniger kostet. Der Lohnunterschied sorgt dann aber wiederum dafür, dass in einer freien Marktwirtschaft eher Frauen als Männer nach der Geburt eines Kindes zu Hause bleiben. Auch wenn eine Frau keine Kinder hat und auch keine haben will, die Tatsache, dass sie die biologischen Voraussetzungen hat, ein Kind zu bekommen, führt dazu, dass sie der statistischen Diskriminierung ausgeliefert ist. Diese Situation kann erst überwunden werden, wenn der Staat eingreift. In diesem Fall bedeutet dies, dass es einen Vaterschaftsurlaub geben muss und dass Eltern unterstützt werden müssen bei der Care-Arbeit, um Familie und Beruf unter einen Hut bringen zu können. Auch sehr kapitalismusfreundliche WissenschaftlerInnen verstehen dieses Konzept der statistischen Diskriminierung gegen die Frau. Deswegen gibt es auch in den allermeisten Ländern einen Vaterschaftsurlaub, respektive eine Elternzeit. Denn nur durch den Eingriff des Staats kann der Diskriminierung von Frauen als potenzielle Mutter Einhalt geboten werden.
Understand this concept of statistical discrimination, and that is why across Europe you have these laws in favor of parental leave, paternity leave for fathers, because it's only by state intervention in these market forces that you can break this vicious cycle of statistical discrimination.
Machen wir doch gleich noch einen Sprung zurück in die Geschichte und untersuchen, warum wir heute in einem System leben, welches Sie bezeichnen als von Natur aus sexistisch. Sie sagen, die landwirtschaftliche Revolution habe den Frauen ihre Autonomie weggenommen. Können Sie diese These bitte ausführen?
Okay, so that's not my claim. That's an old claim of socialist feminists going back a long way.
Diese These stammt nicht nur von mir. Feministische Soziologinnen haben diese schon vor langer Zeit aufgestellt. Menschen wie Louise Morgan, August Bebel und Friedrich Engels, sie alle sprechen davon, dass Frauen die erste Art von Besitz waren. Als Frauen und Männer Jäger und Sammlerinnen waren, also vor der landwirtschaftlichen Revolution, da gab es noch keine Produktionsüberschüsse. Männer und Frauen haben gleichermaßen zum Wohlergehen der Gesellschaft beigetragen. Als die Menschen dann sesshaft wurden und angefangen haben, Landwirtschaft zu betreiben und somit auch Überschüsse zu generieren, ab dann brauchten sie zusätzliche Arbeitskräfte. Die Tatsache, dass Frauen Kinder haben können, wird also plötzlich sehr wertvoll für die neu entstandene Gesellschaftsordnung. Denn Frauen können nun buchstäblich mehr ArbeiterInnen produzieren für den Besitzer eines landwirtschaftlichen Betriebes. Genau so ist dies ja auch passiert mit den afroamerikanischen Sklavinnen in den USA. Sie wurden immer wieder von den Besitzern vergewaltigt, um mehr Kinder zu gebären, welche dann auf den Farmen mitarbeiten müssen. Frauen kamen also mit dem Sesshaftwerden der Menschen eine neue Rolle zu, welche nicht mehr auf Augenhöhe war mit derjenigen des Mannes. Ihr Wert, die Wertschätzung ihnen gegenüber als denkende, fühlende, arbeitende Menschen fiel weg. Sie wurden reduziert auf ihre biologische Funktion. Dieser Moment wird oft identifiziert als Beginn der patriarchalen Herrschaft des Mannes über die Frau.
And of course, eventually capitalism exacerbates that even further. But this initial moment of the move to agriculture is often seen as the place where women are subsumed under patriarchal authority.
Eine der zentralen Figuren in ihrem Buch ist die russische sozialistische Theoretikerin Alexandra Kollontai. Nach der Oktoberrevolution übernahm sie eine wichtige politische Position in der neu gegründeten Sowjetunion als Leiterin eines, man würde heute sagen, Departements zur Fürsorge. Kollontai spricht in ihren Schriften oft von der Ökonomie von Sex, eine Theorie, in welcher Sex eine Ware ist, über welche Frauen die Kontrolle haben. Können Sie ausführen, was Kollontai mit dieser Theorie erklären will?
Yeah, so Kollontai is really quite a radical thinker, not only in terms of her views of the family, but very much in terms of her views around sexuality. So
Kollontai war für ihre Zeit eine sehr radikale Denkerin, sowohl beim Thema Familienmodell als auch bezüglich Sexualität. Im Jahre 1925 hat sie ihre Memoiren veröffentlicht unter dem Titel Autobiografie einer sexuell emanzipierten Kommunistin. Darin erklärt sie, dass Frauen in einer kapitalistischen Gesellschaft keine Möglichkeit hätten, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, außer durch Heirat oder Prostitution. Die Sexualität der Frau, ihre Liebe und Zuneigung wird somit zur Ware, welche sie anbieten kann im Tausch gegen finanzielle Sicherheit. Und somit werde die Frau auch selbst zur Ware in einer kapitalistischen Gesellschaft. Kollontai knüpft auch an eine Theorie von August Bebel an. Dieser sagt, dass die Frau zwingend ihrem Mann treu sein müsse, da Besitz innerhalb der Familie von der einen zur nächsten Generation weitergereicht werde. In einer bürgerlichen, monogamen Ehe dürfe die Frau also nur von ihrem Mann Kinder haben, damit dieser legitime Erben hat. Kollontai sagt nun, wenn wir wirklich eine befreite Gesellschaft haben wollen, dann brauchen wir die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frauen, sodass diese nicht eine Ehe eingehen müssen, um überhaupt irgendwie über die Runden zu kommen. Die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frau sorge für ihre sexuelle Unabhängigkeit, wobei sie nicht einfach Promiskuität meint. Kollontai will, dass die Frauen die Macht haben über ihr eigenes Leben. Denn wenn Frauen für sich selbst sorgen können, können sie auch eine gewalttätige Beziehung verlassen oder eine, in der sie schlicht unzufrieden sind. Das wäre dann endlich eine wahre Unabhängigkeit für die Frau. Und es würde auch bedeuten, dass Frauen nur mit Personen eine Beziehung eingehen, welche sie tatsächlich lieben und attraktiv finden. Kollontai war in vieler Hinsicht sowas wie ein Hippie. Sie glaubte, dass Liebe wichtig sei und dass wir nur dann in einer Beziehung mit jemandem sein sollten, wenn wir diese Person wirklich liebten und nicht, weil diese uns ein Dach über dem Kopf bieten kann oder Essen auf den Tisch bringt. In einem Essay von 1923 schreibt sie, dass Frauen mehrere Partner hätten, wenn sie nicht vom kapitalistischen System in die Rolle als Mutter gezwungen würden. Sie würden vielleicht einen haben, welchen sie körperlich äußerst attraktiv finden, einen, mit welchem sie großartige intellektuelle Diskussionen haben, einen weiteren, mit welchem sie eine starke emotionale Verbindung haben. Dieser Essay wird oft interpretiert als alle werden mit allen Sex haben. Was sie aber eigentlich meint, ist, Frauen haben sexuelle und auch emotionale Bedürfnisse, diese seien komplett natürlich. In der Form der bürgerlichen monogamen Ehe, welche in ihrer Zeit vorherrschte, könnten Frauen diese Bedürfnisse nicht ausleben, da sie an den Mann gebunden seien, welcher die Gesellschaft für sie vorsah. Eine solche Ehe sei keine Liebesbeziehung, sondern eine erzwungene. Frauen würden in einer Gesellschaft, in welche sie größere finanzielle Unabhängigkeit hätten, viel freier sein können, emotional, intellektuell, sexuell. Für eine Frau im Jahre 1923 in der Sowjetunion war eine solche Aussage unglaublich radikal.
Emotionally, intellectually, sexually, in a society where women have more economic independence. Does that make sense? You know, for 1923 in Russia, that was an incredibly radical thing for somebody like Kollontai to say.
Kristen Gotzi, Sie unterrichten ja Russisch- und Osteuropa-Studien an der University of Pennsylvania. Sie haben auch einige Zeit in Osteuropa während der Transformation in den 90ern verbracht. Ein Ort wie Deutschland ist ja eigentlich ein sehr guter Ort, um die Sexualität von Frauen zu studieren. Wie wir alle wissen, war das Land für gut 45 Jahre getrennt in zwei Teile, in die sozialistische DDR und in die kapitalistische BRD. Das sind ja eigentlich fast perfekte Laborbedingungen, um die Sexualität von Frauen in verschiedenen Gesellschaftssystemen zu untersuchen. In der DDR wurden Frauen ermutigt, finanziell unabhängig zu sein, während das Frauenbild der BRD geprägt war von der Frau als aufmerksame Hausfrau und Mutter. Welchen Effekt hatten diese zwei Gesellschaftssysteme auf das Leben der deutschen Frauen?
Okay, so yeah, this is the core question of the book in some ways.
Genau das ist die Kernfrage meines Buches. Ich forsche seit gut 30 Jahren zu Genderfragen im Osten versus im Westen. Die Transformation von 1989 respektive 1991 bietet tatsächlich ein perfektes Umfeld für die Frage, was passiert mit Frauen, wenn ein kapitalistisches System implementiert wird. Ebenso ist Deutschland ein ideales Umfeld, um dieser Frage nachzugehen, denn es handelte sich ja um die gleiche Bevölkerung, welche Licht getrennt war durch eine Mauer. Somit können die Auswirkungen von Kapitalismus und Sozialismus wirklich isoliert betrachtet werden. Soziologinnen und Sexologen haben in den späten 80ern und auch nach der Wende Umfragen gemacht zur sexuellen Zufriedenheit der Frauen im Westen und im Osten und über ihre Lebenspläne, ob sie jemals heiraten wollen oder nicht. Die Forschenden erhielten erstaunlich unterschiedliche Antworten in Ost und West. Frauen im Osten waren signifikant zufriedener mit ihrem Sexleben. Des Weiteren gaben rund 75% der ostdeutschen Frauen und Männer an, heiraten zu wollen. Im Westen fielen die Antworten auf diese Frage jedoch komplett anders aus. Westdeutsche Frauen wollten zum größten Teil eine Ehe eingehen, westdeutsche Männer jedoch viel weniger. Das zeigt uns, dass es ein großes Machtmissverhältnis in westdeutschen Beziehungen gab. Männer hatten viel größere wirtschaftliche Macht, eine Tatsache, deren Konsequenzen bis ins Schlafzimmer reichen. Und nun sind wir wieder bei Alexandra Kollontai. Wären Frauen wirtschaftlich unabhängig, und das waren sie im Osten viel eher, so könnten sie ihre Partner frei auswählen. Also nicht aufgrund von wirtschaftlichen Kriterien, sondern schlicht danach, ob sie diese Person mögen, sich angezogen fühlen, sie interessant oder lustig finden. Eine solche Beziehung ist viel gesünder, denn die beiden sind sie eingegangen, weil sie sich lieben, nicht aus einem wirtschaftlichen Zwang.
Because they loved each other, because they found each other sexually attractive, and not because the man had a lot of money in order to support the woman when she had children and stayed home to take care of the kids.
Wirtschaftliche Freiheit sorgt also für romantische oder sexuelle Freiheit. Aber lassen Sie uns doch noch einmal ein anderes Thema aufgreifen, also weggehen von der Sexualität. Sie haben in Ihrer Forschung auch die Anzahl Frauen und Männer in den Parlamenten verglichen. Zu welchen Schlussfolgerungen kamen Sie dabei?
Yeah, so this is a difficult question because obviously members of parliament in or you know members in the central committee.
Kein einfaches Forschungsfeld, weil die Parlamente des ehemaligen Ostens nicht eins zu eins mit den demokratisch gewählten im Westen verglichen werden können. Trotzdem möchte ich festhalten, dass im Osten viel mehr Frauen in den wichtigen Gremien vertreten waren als im Westen. Das lag an den Quoten, welche viele Länder im Osten kannten. Die Erfahrung aus dem Osten zeigt uns, dass Quoten ein sehr effektives Mittel sind, um Frauen in wichtigen Positionen zu etablieren. Erfahrungen aus demokratischen Ländern, welche ebenfalls irgendwann einmal Frauenquoten einführten, konnten dies bestätigen. Dasselbe gilt auch in wirtschaftlichen Gremien wie zum Beispiel einem Verwaltungsrat. Und hier sind wir wieder beim Thema, welches wir am Anfang unseres Gesprächs diskutiert haben. Freie Märkte sorgen nicht automatisch für eine Geschlechtergerechtigkeit. Erst das aktive Eingreifen des Staates sorgt dafür, dass Frauen paritätisch Einsitz nehmen können in wichtigen Gremien.
It's often because of some form of government intervention.
Wissen Sie etwas darüber, ob Quoten nach einer Weile wieder abgeschafft werden können? Also, dass Frauen automatisch nachziehen, sobald eine bestimmte Grenze überschritten wurde? Oder müssen Quoten beibehalten werden, um die Frauenanteile paritätisch zu halten.
Well, the evidence of this, I think, is mixed, and partially we don't really have the longitudinal evidence because
da gibt es keine eindeutige Forschung dazu, denn es fehlen ausreichende Langzeitstudien. Die Erfahrung in Osteuropa war aber, dass sobald die Quoten wegfielen, der Anteil der Frauen auch drastisch zurückging. Allerdings fiel dieser Zeitpunkt auch in die Transformation von Sozialismus zu freier Marktwirtschaft. Somit ist diese Umgebung nicht die beste, um eine Antwort darauf zu geben, ob Quoten nachhaltig sind. Wir können aber auch die Zahlen in der Wirtschaft dieser Länder anschauen. In Estland sind zum Beispiel fast 3/4 der Ärztinnen und Ärzte weiblich. Auch gibt es in osteuropäischen Ländern im Vergleich zum Westen viel mehr Frauen in der Wissenschaft und Technik. Die Theorie dazu ist, dass wenn man erstmal eine oder zwei Generationen von Frauen in Machtpositionen oder in traditionell männerdominierten Branchen hatte, es keine Quoten mehr brauche. Denn junge Frauen sehen mit eigenen Augen, dass diese Berufe auch ihnen offen stehen. Es gibt also Beweise, welche sowohl für die Aufrechterhaltung von Frauenquoten sprechen, aber auch solche, welche zeigen, dass eine Abschaffung nach einer Weile möglich sei. Bei Quoten geht es vor allem darum, gesellschaftliche Vorstellungen zu überwinden. Ein weiterer guter Vergleich bieten Österreich und Ungarn. Wenn wir Daten aus dem vorletzten Jahr anschauen, kommen wir zum Schluss, dass Ungarinnen zu 75% ihre kleinen Kinder extern betreuen lassen. In Österreich sind es nur 25%. Der Grund dafür ist, dass die Mütter in Ungarn seit vielen Generationen schon arbeiten gehen, dass es dort komplett normal ist, seine Kinder abzugeben. In Österreich hingegen war das Mutter- und Hausfrau-Modell lange Zeit das gesellschaftliche Ideal. Obwohl die Ausgangslage in Ungarn und Österreich heutzutage dieselbe ist, die gängigen Vorstellungen, wie sich Familienarbeit organisieren lässt, ist immer noch beeinflusst von damals. Hat sich also eine Kultur mal verändert aufgrund eines staatlichen Eingreifens, so scheint diese Veränderung nachhaltig zu sein.
Reverberations. Once the culture is changed by state intervention, those changes can continue into the future even without state intervention.
Lassen Sie uns ein Ende finden mit einer womöglich ziemlich großen Frage. Sie schreiben in Ihrem Buch über staatssozialistische Vergangenheit, die neoliberale Gegenwart und Wege in eine kollektive Zukunft. Ja, wie genau soll eine solche kollektive Zukunft ausschauen?
Oh, that's a really big question. So, you know, I think that we have I'm talking about the West collectively, but in particular I'm talking about the United States because that's where I'm based. We have this faith in markets.
Wir, also der Westen, oder ich spreche vor allem über meine Heimat, die USA, wir haben dieses Urvertrauen in die Marktwirtschaft. Manche Menschen haben sogar einen komplett unvernünftigen Glauben daran, dass der Markt schon alles regeln werde. Wenn wir aber zum Beispiel den Klimawandel betrachten oder die wachsende Ungleichheit zwischen Arm und Reich überall auf der Welt oder wenn wir uns die zunehmende Automatisierung der Berufe anschauen, diese drei großen Herausforderungen der Menschheit im 21. Jahrhundert werden kaum durch den Markt geregelt werden können. Sie alle brauchen irgendeine Form von kollektivem Handeln, sei es auf nationaler Ebene oder durch die internationale Gemeinschaft, wie zum Beispiel der UNO, der EU, der WTO. Alle drei Herausforderungen verlangen nach solidarischem Handeln. Wir müssen uns von der Idee verabschieden, dass das wirtschaftliche Wachstum und die Anhäufung von Vermögen das Wichtigste sei. Ich sage das als Linke, aber viele Moderate, Liberale oder auch Konservative, Menschen, welche an die Kraft des freien Marktes glauben, stimmen mir zu. Auch Sie sagen, dass die Marktwirtschaft keine Lösung finden wird gegen die drohende Klimakatastrophe, gegen Ungleichheit und in Sachen Automation. Im Gegenteil, sie wird diese Probleme schlimmer machen. Wir kommen also immer mehr zu der Erkenntnis, dass wir einige Ideen des Sozialismus brauchen. Das ist wohl auch der Grund, warum eine Person wie Bernie Sanders 2016 so viele Stimmen erhalten hatte. In der USA, also einem Land, welches dezidiert antisozialistisch ist. Die Tatsache, dass wir ihn auch jetzt wieder als Präsidentschaftskandidat haben, er, der offen demokratisch-sozialistische Ideen vertritt, vertritt, zeigt, dass die Menschen wirklich besorgt sind über die Zukunft und wirklich verstanden haben, dass Märkte alleine nicht die Probleme des 21. Jahrhunderts lösen werden.
That markets are not going to fix the problems that we face in the 21st century.